Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm eine Ankündigung, die im Hoch steht, so zuverlässig zu sein wie der 14-Tages-Wetterbericht. Aber trotzdem.
Die Eröffnung des Flughafens im Jahre 2020 im Oktober ist aus unserer Sicht gesichert.
Der Chef des Berliner Flughafens, Engelbert Lüttke-Dahldrup, heute. Und er hat gleich noch ein Versprechen draufgesetzt. Der BER kommt nicht nur, er soll auch besonders leise sein. Wie sich diese Zusammenballung an Zuversicht erklärt, gleich mehr dazu. Zum Start der Sendung aber das Dauerbrenner-Thema seit Amtsantritt des US-Präsidenten, der Handelskonflikt. In Richtung China gibt es eine neue Eskalationsstufe und mit einer Zollattacke gegen Mexiko einen neuen Konfliktherd. Mischa Erhardt fasst zusammen.
Der Handelsstreit mit China verschärft sich, ein neuer droht vom Zaun zu brechen. Paradoxerweise könnten aber die nun angedrohten Strafzölle für Mexiko in erster Linie den USA selbst schaden.
Die gehen mit Sicherheit nach hinten los, denn die US-Wirtschaft ist hochgradig mit Mexiko verflochten. Viele Automobilproduzenten beziehen ihre Produkte beispielsweise aus Mexiko und die werden darunter leiden. Und ich gehe davon aus, dass die Unternehmensverbände kräftig Druck in Washington machen werden, dass diese Zölle aufgehoben werden.
Sagt Andreas Scheuerle, Volkswirt bei der DK Bank. Die Pläne des US-Präsidenten sehen vor, ab 10. Juni auf alle Waren aus Mexiko Strafzölle in Höhe von 5% zu erheben. Damit will Trump erreichen, dass die Regierung Mexikos die illegale Migration aus Mexiko in die USA stoppt. In 5 Stufen könnten die Zölle gegen Mexiko dann bis Oktober auf 25% steigen. Mexiko ist unter anderem für die internationale Autoindustrie ein wichtiger Standort. So betreibt der US-Autobauer General Motors beispielsweise 14 Fabriken in dem Land. Von den deutschen Herstellern muss man sich in Wolfsburg wohl die größten Sorgen machen, denn Volkswagen hat im vergangenen Jahr nach Angaben des mexikanischen Autoverbandes 435.000 Autos in Mexiko vom Band rollen lassen. Daimler und BMW lassen ihre Produktion zwar erst anlaufen, das heißt aber auch, dass sie gerade erst Geld in Mexiko investiert haben. Oliver Roth, Aktienhändler im Wertpapierhandelshaus Otto Seidler.
Es gibt große deutsche Industrieanlagen in Mexiko, die davon natürlich auch betroffen wären. Aber das große und ganze Bild, das ist es nicht jetzt Mexiko oder USA, sondern USA mit China, USA mit Mexiko, USA mit Kanada, USA gegen Europa. Die Amerikaner laufen derzeit komplett gegen all das, was sie über viele Jahrzehnte eigentlich an Politik und Stabilität dargestellt haben. Sie destabilisieren derzeit die Beziehungen in allen Bereichen und das wirkt sich natürlich auch auf die Finanzmärkte sehr negativ aus.
Offenbar verfolgt Donald Trump ziemlich konsequent die Strategie, mit Drohungen Druck aufzubauen, um die andere Seite dann zum Einlenken in einen Deal zu bewegen. In China sind ihm etwa das Außenhandelsdefizit ein Dorn im Auge, der aus seiner Sicht unzureichende Schutz geistigen Eigentums und die staatlich gelenkte Wirtschaft. Als Antwort auf die US-Strafzölle gegen China treten in China heute Strafzölle auf amerikanische Waren im Volumen von 60 Milliarden Dollar in Kraft. Peking hat heute auch angekündigt, eine schwarze Liste mit Unternehmen anzufertigen, die den Interessen chinesischer Unternehmen schaden. Das ist eine direkte Reaktion darauf, dass die USA den Telekommunikationsausrüster Huawei auf eine schwarze Liste gesetzt hatten. Der Konzern hat dagegen im Eilverfahren Klage vor einem US-Gericht eingelegt. Schließlich droht China auch damit, die Ausfuhr seltener Erden zu beschränken. Das sind chemische Elemente, die für Smartphones und andere moderne technische Geräte gebraucht werden. 80% des US-Bedarfs an diesen Stoffen kommen aus der Volksrepublik China.
Das ist wahrscheinlich eine der schärfsten Waffen, die China hat. Es zeigt aber auch, dass dieser Konflikt, der eigentlich auf der Zollebene mal begann, immer größere Dimensionen annimmt und die Gefahr für die Weltwirtschaft, für den Welthandel wird immer größer,
sagt Volkswirt Andreas Scheuerle. In China zeigen sich bereits Spuren des Handelskonfliktes. Dort deuten sich geringere Auftragseingänge in der Industrie an. So ist im Mai ein Indikator für die Stimmung von Managern, die für den Einkauf ihrer Unternehmen zuständig sind, unter 50 Punkte gesunken, was auf einen Rückgang hindeutet. Da China die Lokomotive der Weltwirtschaft ist, bleibt der Handelskonflikt auch nicht ohne Folgen für die Weltwirtschaft, hat auch der Internationale Währungsfonds jüngst festgestellt. Allerdings sind Lösungen des Konfliktes zwischen den USA und China zumindest kurzfristig nicht in Sicht. Im Gegenteil. Der Tonfall auf beiden Seiten wird schärfer, Vermittlungsgespräche auf hoher Ebene sind auf Eis gelegt. Börsenhändler Oliver Roth.
Wir leben in einer Welt der Globalisierung, wo alle Nationen miteinander verbunden, aber auch abhängig sind. Das gilt auch für die Vereinigten Staaten von Amerika. Und so gibt es auf dieser Schiene, in dieser Art und Weise Politik zu machen, keine Gewinner, sondern nur Verlierer.
Eine eher trübe Einschätzung am Ende des Berichts von Mischa Erhardt und Themenwechsel. Wenn man es positiv betrachten will, dann immerhin steigt die Zahl der E-Autos auf Deutschlands Straßen. Und da jedes neue Auto eins obendrauf ist, kann man immerhin auch immer wieder von einem neuen Rekord sprechen. Also Rekordstand am 1. Januar dieses Jahres 83.000 Elektroautos laut Statistischem Bundesamt. Allerdings gab es das politische Ziel, im Jahr 2020 auf 1 Million Elektroautos zu kommen. Und auch wenn man, wie im vergangenen Jahr geschehen, das 1-Millionen-Ziel aufs Jahr 2022 verschiebt, dann liegt doch angesichts der aktuellen Zahlen von nicht mal 100.000 E-Autos doch eine ziemlich breite Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Deshalb soll jetzt mehr und länger gelockt und gefördert werden, zumal der Fördertopf noch ziemlich voll ist. Dieter Nürnberger dazu.
Für Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier geht es um Kontinuität bei der Förderung, denn eigentlich sollte die Kaufprämie für Elektroautos in 4 Wochen auslaufen. Nun also wird sie mit identischen Fördersätzen bis Ende 2020 verlängert. Konkret, maximal 4.000 Euro gibt es für reine Elektroautos mit einem Preis von bis zu 60.000 Euro. Und eine Förderung von 3.000 Euro für Hybridfahrzeuge. Hier kann das Fahrzeug wahlweise durch einen Verbrennungsmotor oder einen Elektromotor angetrieben werden. Diese Umweltprämie habe sich bewährt, sagte Altmaier heute. Und das, obwohl die Zahl der Anträge langsamer ansteigt als von der Politik erhofft. Denn beim für die Förderung zuständigen Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrollen sind laut einem Bericht der Tageszeitung Die Welt bislang erst knapp 120.000 Anträge eingegangen. Somit liege die bewilligte Fördersumme bei rund 400 Millionen Euro. Insgesamt standen aber rund 1,2 Milliarden Fördergelder zur Verfügung. Der Bund und die Autohersteller teilen sich je zur Hälfte die Kaufprämie. In einer ersten Stellungnahme begrüßte der ADAC die Verlängerung. Elektromobilität könne einen entscheidenden Beitrag zur Reduzierung der CO2-Emissionen im Verkehr leisten. Man hoffe darauf, dass die Prämie in Zukunft stärker als bisher abgerufen werde. Allerdings sollten andere alternative Antriebe ähnlich stark gefördert werden, so der Allgemeine Deutsche Automobilclub. Auch der Verband Kommunaler Unternehmen VKU hält die Prämienverlängerung für richtig. Allerdings müsste der Ausbau der Ladeinfrastruktur zügiger als bisher vorangebracht werden. Mit dieser Einschätzung steht der VKU nicht allein. Der Verband der Automobilindustrie VDA spricht von derzeit lediglich 17.000 öffentlich zugänglichen Ladepunkten in Deutschland. Auch Oliver Krischer, stellvertretender Fraktionschef und Energieexperte der Grünen im Bundestag, vermisst beispielsweise eine gesetzliche Regelung, dass etwa in Tiefgaragen schon bei der Planung entsprechende Anschlüsse zum Laden berücksichtigt werden. Der Grünen-Politiker zeigt sich heute zudem verwundert über den Zeitpunkt der Verlängerung der Kaufprämie.
Besonders problematisch finde ich, dass der Verkehrsminister ja fordert, dass die Prämie erhöht werden soll im Herbst. Wer kauft sich dann jetzt ein Elektroauto, wenn in der politischen Debatte es im Raum steht, dass es möglicherweise ab Herbst dann mehr Geld gibt?
Hintergrund: bei den anstehenden Beratungen über ein Klimaschutzgesetz könnte eine komplette Reform der Elektroautostrategie beschlossen werden. Die Bundesregierung hatte sich lange Zeit an das Ziel geklammert, bis 2020 eine Million Elektroautos auf Deutschlands Straßen zu bringen. Nach Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes gab es 2018 allerdings nur rund 83.000 Elektro-Pkw in Deutschland. Hybridmodelle liegen bei rund 340.000 Fahrzeugen. Weshalb heute wohl Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zum wiederholten Mal die Industrie aufforderte, mehr und auch bessere E-Modelle zur Verfügung zu stellen.
Dieter Nürnberger war das. Bleiben wir noch in der Autowelt. Dank Digitalisierung sitzt der Autofahrer zumindest dann, wenn er keine alte analoge Schippe fährt, alles andere als unbeobachtet hinterm Lenkrad. Wie schnell er fährt oder gar rasant oder riskant, darüber sammelt der Pkw eifrig Daten, für die sich auch die Versicherer interessieren. Sie bieten sogenannte Telematik-Tarife an. Telematik, das setzt sich zusammen aus Telekommunikation und Informatik. Diese Tarife haben es in sich. Und was wird eigentlich überwacht? Was geschieht mit den Daten? Lohnt es sich überhaupt, Big Brother auf den Beifahrersitz zu bitten? Margret Bielenberg hat sich darüber informiert.
Telematiktarife hören sich sehr interessant an. Es lassen sich bis zu 30% Versicherungskosten im Jahr sparen. Die Angebote richten sich vor allem an junge Fahrer, sagt Kerstin Becker-Eiselen von der Verbraucherzentrale Hamburg.
Ich glaube, das hat einen ganz einfachen Grund. Die jungen Fahrer zahlen sehr viel Versicherungsbeiträge und es ergibt sich daraus für sie die Möglichkeit, einen günstigeren Tarif zu haben. Also man bekommt einen Rabatt dafür, wenn sie sich darauf einlassen, ihre Daten zu speichern, zu sammeln und in die Auswertung zu geben.
Was genau in die Bewertung der Fahrweise einfließt, ist von Versicherer zu Versicherer unterschiedlich. Das Bremsen wird beispielsweise registriert, das Kurvenverhalten, die Nachtfahrten und vor allem die Geschwindigkeit. Wer zum Beispiel auf der Autobahn stark beschleunigt, um zu überholen, kann Punktabzug bekommen, obwohl diese Fahrweise in dem Moment sinnvoll sein kann. Das Fahrverhalten kann festgehalten werden, weil das Auto dem Telematiktarif entsprechend ausgestattet ist, sagt Bianca Boss vom Bund der Versicherten.
Es gibt Boxen, die werden ins Auto eingebaut. Es gibt Apps, die man im Handy hat. Da gibt es die unterschiedlichsten Varianten. Da muss man tatsächlich sich einfach im Falle eines Falles mal schlau machen, bei welchem Versicherer man die besten Konditionen hat und ob man halt eben sagt, okay, für mich ist es einfacher, ich habe mein Handy immer dabei, ich lasse das über die App laufen, statt mir das irgendwie in mein Auto einzubauen.
Nach Ablauf eines Jahres werden die Daten ausgewertet. Das zuständige Unternehmen bekommt die Kundendaten anonymisiert. Mit einem Strafzettel für überhöhte Geschwindigkeit ist auf diesem Weg nicht zu rechnen. Trotz eines hohen Datenschutzes müssen Telematiktarifkunden viele Daten preisgeben. Bei vielen Tarifen ist es zum Beispiel verpflichtend, die GPS-Verbindung am Smartphone zu aktivieren. Verbraucherschützerin Becker-Eiselen ist sehr skeptisch.
Und es ist natürlich auch möglich, bestimmte Verknüpfungen vorzunehmen. Also stellen Sie sich vor, Sie haben eine Verknüpfung zu einer Versicherung, die Ihre Hausratversicherung vielleicht auch gleich mit überwacht. Die weiß dann ganz genau, ob Sie jetzt da sind oder ob Sie gerade in Süddeutschland unterwegs sind. Und Ihre Wohnung in Norddeutschland ist vielleicht gerade unbewacht. Also wer welche Daten bekommt und was daraus gelesen werden kann, das lässt, glaube ich, viel Spielraum und dazu bedarf es guter und ausreichender Regelungen für Verbraucher.
Die versprochenen maximalen Rabatte der Versicherer können nur sehr schwer erreicht werden. Bei manchen Versicherern muss man bei schlechter Fahrweise sogar draufzahlen. Bianca Boss fragt sich, ob man die Erwartungen des Versicherers überhaupt immer einhalten kann.
Was ist denn, wenn ich mal im Urlaub bin und mein 19-jähriger Sohn sich das Auto schnappt, der viel riskanter auf den Straßen unterwegs ist? Wie soll das berücksichtigt werden? Ne? Oder wenn es tatsächlich kurzfristige Veränderungen auf meinem Weg gibt, die die Versicherung gar nicht so schnell orten kann, wie wird mir das dann zum Nachteil angerechnet? Und kann ich das beweisen? Wahrscheinlich nicht, denn ich erfahre ja über mein Fahrverhalten erst nach Ablauf eines Jahres etwas. Deswegen erstmal die Hände weg davon lassen, sondern ganz normale Kfz-Versicherungstarife am Markt vergleichen und da wird man sicherlich einen guten und günstigen Anbieter finden.
Eine Empfehlung zu den Telematiktarifen der Versicherer im Bericht von Margret Bielenberg. Der Berliner Tagesspiegel hat sich einen Spaß daraus gemacht, die Tage zu zählen, die seit der Nichteröffnung des Berliner Flughafens vergangen sind. Aktuell ist man da bei 2554 Tagen seit Nichteröffnung angekommen. Knappe 7 Jahre sind das, die der BER zu spät dran ist. Wenn man wollte, dann könnte man in der Redaktion des Tagesspiegel nun auch anfangen, die Tage bis zur Eröffnung des BER zu zählen, denn mittlerweile nennt man dort ein recht konkretes Eröffnungsdatum. Und man verspricht nicht nur Eröffnung, sondern auch einiges mehr. Aber wer 2554 Tage zu spät dran ist, dem glaubt man nicht. Oder doch? Claudia van Laak berichtet.
Wann ist der BER denn nun endlich fertig? Diese Frage wird Berlins Flughafenchef Engelbert Lüttke-Daldrup vermutlich täglich gestellt. Das weiß der frühere Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium. Auch, dass diese Frage so lange gestellt werden wird, bis wirklich das erste Flugzeug am BER abgehoben ist. Denn alle bisher versprochenen Eröffnungstermine sind geplatzt. Der Flughafenchef formulierte es heute so.
Aus unserer Sicht befinden wir uns in dem Korridor in der Fertigstellung, den wir intern dem Aufsichtsrat bereits im Dezember 2017 vorgetragen haben. Und insofern die Eröffnung des Flughafens im Jahre 2020 im Oktober aus unserer Sicht gesichert ist.
Die gute Nachricht, das Monster, so wird die Entrauchungsanlage intern genannt, ist gezähmt. Probleme bereiten noch, wie schon lange, falsch belegte Kabelschächte. Und die Dübel, für die noch eine Zulassung der zuständigen Behörde in Brandenburg benötigt wird. Doch schon jetzt wird der Umzug von Tegel nach Schönefeld vorbereitet. Verhandlungen mit den Airlines und den Mietern laufen. Um die Nachbargemeinden nicht so sehr mit Fluglärm zu belasten, kündigte Flughafenchef Lütke Daldrup heute ein neues Gebührenmodell an.
Wir wollen jeden Flug genau messen, das tun wir schon. Wir wollen aber auch nach dem Lärm, nach dem gemessenen Lärm abrechnen. Das heißt, wer laut fliegt, muss mehr zahlen als der, der leise fliegt.
Die Gebühren werden stark gespreizt. Lütke Daldrup sprach heute von Summen zwischen 40 und 7.500 Euro. Finanziell belohnt wird demnach nicht nur ein modernes, vergleichsweise leises Flugzeug, sondern auch ein Pilot, der für seine Maschine ein leises Flugverfahren wählt.
Das ist uns sehr wichtig und das wird dazu führen, dass auf der einen Seite der Anreiz für leisere Flugzeuge steigt, aber auch die Piloten und in den Flugverfahren bei den Airlines ein Umdenkenprozess beschleunigt wird, nämlich Flugverfahren zu wählen, die die Nachbarschaft möglichst wenig belasten.
Den Lärm jedes startenden und landenden Flugzeugs zu messen und die Gebühren an der Lautstärke auszurichten, dieses Verfahren sei neu in Deutschland, so Lütke Daldrup. Wir leisten da Pionierarbeit, meinte der Flughafenchef. Allerdings frühestens ab Herbst 2020, wenn der BER wirklich zu diesem Zeitpunkt eröffnet.
Claudia von Lack war das. Die Preise in Deutschland sind im Mai weniger stark gestiegen als in den Vormonaten, mehr in den Wirtschaftsnachrichten mit Katja Scherer.
Die Inflationsrate fiel auf 1,4% von 2,0% im April. Das teilte das Statistische Bundesamt in einer ersten Schätzung mit. Ökonomen hatten vorab mit einer Preissteigerungsrate von 1,6% gerechnet. Der von der Europäischen Zentralbank angestrebte Wert liegt bei knapp 2%. Vor allem bei Dienstleistungen und im Energiesektor stiegen die Preise in diesem Monat allerdings weniger stark als erwartet. Grund dafür ist die schwächere Konjunktur in Deutschland. Bis Ende 2020 will eine internationale Staateninitiative klare Regeln gegen Steuertricks globaler Konzerne vorlegen. Die rund 130 Mitgliedsländer der Initiative verständigten sich auf einen entsprechenden Fahrplan. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung schätzt, dass den Staaten durch die Steuertricks der internationalen Konzerne allein im Jahr 2015 mehr als 220 Milliarden Euro an Einnahmen verloren gingen. Bis 2020 sollen sich Diplomaten und Experten nun darauf einigen, welchen Anteil ihrer Umsätze Firmen in jenen Ländern versteuern müssen, in denen auch ihre Kunden sitzen. Außerdem wollen sie einen generellen Mindeststeuersatz für internationale Konzerne einführen. Den genauen Fahrplan für die Verhandlungen will die OECD beim G20-Finanzministertreffen Anfang Juni in Japan vorstellen. Der Chef der italienischen Notenbank, Ignazio Visco, hat die Haushaltspolitik seiner Regierung kritisiert. Die Erhöhung des Staatsdefizits sei nicht der richtige Weg, um die schleppende Wirtschaft des Landes anzukurbeln, sagte er. Matteo Salvini, Chef der rechten Lega und Vizepremierminister, will drastische Steuerkürzungen durchsetzen. Italien hat Schulden in Höhe von mehr als 130% seiner Wirtschaftskraft. Die EU-Regeln erlauben höchstens 60%. Die Türkei hat im ersten Quartal ein Wachstum von 1,3% verzeichnet und damit die Rezession vorerst hinter sich gelassen. Das berichtete die türkische Statistikbehörde. Die Erholung geht nach Ansicht von Analysten auf Maßnahmen zurück, die Präsident Erdogan vor den Kommunalwahlen Ende März zur Stützung der Wirtschaft beschlossen hatte.
Katja Scherer war das mit den Wirtschaftsmeldungen. Vor rund 3 Wochen ging der Taxikonkurrent Uber an die Börse. Heute gab es die ersten Quartalszahlen. Und da Uber nicht versprochen hatte, auf absehbare Zeit rentabel zu sein, war es auch keine Überraschung, dass das Unternehmen tatsächlich tiefrote Zahlen schreibt. Aber wer wollte, konnte auch einen Lichtblick entdecken im Zahlenwerk. Konrad Busen berichtet.
1 Milliarde Dollar Verlust im ersten Quartal. Für die Finanzmärkte ist das kein Schocker. Jeder weiß, Uber kauft sich Marktanteile, gibt viel Geld aus, um den Umsatz zu steigern. Und der Umsatz von Uber ist im ersten Quartal auch kräftig gestiegen, um rund 20% auf rund 3 Milliarden Dollar. Der Aktienkurs steigt wieder etwas über 40 Dollar. Wer allerdings beim Börsengang Mitte Mai zu 45 Dollar die Aktie kaufte, muss immer noch mit einem Verlust leben. Anna Gower, Professorin am Surrey Center of Digital Economy, wundert das nicht.
I think the optimism about Uber is misplaced.
Ich denke, Optimismus ist bei Uber fehl am Platz, sagt Anna Gower im Gespräch mit der BBC. Die Anleger der ersten Stunde hätten darauf gesetzt, dass Uber ein Monopol errichten kann.
I think the investors, and in particular the early investors, were betting on Uber achieving a winner-take-all or a monopolistic situation.
Das Problem dabei, es gibt dieses Monopol nicht. Niemand hindert Fahrer oder Nutzer daran, mehr als eine App zu nutzen.
The problem, however, in the case of Uber, is that nothing prevents drivers or riders to use more than one app.
Uber macht ja nicht nur Taxis Konkurrenz, der Konzern liefert auch Essen aus, ist in manchen Ländern richtig groß in diesem Geschäft. Außerdem entwickelt Uber selbstfahrende Autos. Aber das 1A-Geschäftsmodell, das wirklich Enthusiasmus rechtfertigt, hat Uber noch nicht gefunden. So ist Anna Gower überzeugt, deren Buch The Business of Platforms gerade erschienen ist.
And I think that Uber is really trying very hard to expand in other markets, to find a market in which they will finally be able to be profitable.
Uber versucht alles, um andere Märkte zu erschließen, einen Markt zu finden, wo sie endlich profitabel sein können.
Where they will be able to transform their market share, their brand name into a profitable business. But I don't think they've shown us that they know what that market is going to be.
Aber bisher zeigen die Leute von Uber nicht, dass sie wissen, was dieser Markt sein wird. Der Chef von Uber, Dara Khosrowshahi, war übrigens gerade in Berlin. Er forderte laxere Regeln für das Taxigeschäft. Und er sucht die Zusammenarbeit mit deutschen Autokonzernen. Die sind auch händeringend auf der Suche nach zukunftsfähigen Geschäftsmodellen.
Konrad Busen war das. Und kurzer Blick auf die Uber-Aktie zum Start aus dem Frankfurter Börsensaal. Dorothee Holz gab ja nun keine so guten Zahlen, aber doch ein Plus für die Aktie.
Ja, und zwar ein Plus von 0,5% aktuell. An der Börse werden ja Erwartungen gehandelt und die Börse hatte tatsächlich noch Schlimmeres erwartet, wurde sogar überrascht. Wir haben es gehört, beim Umsatz ging es ja doch steil nach oben. Das hat die Anleger etwas beruhigt.
Das große Tagesthema aber, Donald Trump weitet den Handelskonflikt aus. Wir haben zu Beginn der Sendung berichtet, Zölle gegen Mexiko, Zölle gegen China und chinesische Zölle wieder als Retourkutsche. Das hat das Monatsende an der Börse ziemlich verdorben.
Ja, an diesem Freitag hat sich der deutsche Aktienmarkt mit einem Minus von 1,5% ins Wochenende verabschiedet. Der DAX ist auf 21 Punkte gefallen. Der Handelsstreit hat aber nicht nur den letzten Tag im Mai verdorben, sondern den gesamten Monat. Seit Ende April hat der wichtigste deutsche Aktienindex über 600 Punkte. Das sind 5% eingebüßt. Und Besserung ist nicht in Sicht, denn die USA teilen ja nach immer mehr Seiten aus. Wann ist Europa dran?
Und das war auch eben erwähnt, gerade die Autos leiden unter den Zollproblemen mit Mexiko.
Die sind ziemlich tief abgetaucht, die Autoaktien in der Tat. VW-Aktien geben mit 3% am stärksten nach. BMW und Daimler büßen um die 2% ein. Die deutschen Hersteller sind ja gleich mehrfach von diesen Handelskonflikten betroffen. Die USA, ein wichtiger Handelspartner, ganz zu schweigen von China. Und obendrauf kommt jetzt auch noch Mexiko, wo VW und Co. ebenfalls produzieren. Also ein echtes Damoklesschwert.
Bayer steht neuer rechtlicher Ärger wegen Monsanto ins Haus. Der Landkreis Los Angeles hat Klage eingereicht, Vorwurf, ein vor Jahrzehnten verursachter Umweltschaden. Und Bayer soll sich nun an den Kosten für die Säuberung von Dutzenden mit PCB verseuchten Gewässern beteiligen und soll Strafschadenersatz zahlen. Das fordern die Kläger. Ja, die Reaktion der Aktie.
Die taucht mal wieder ab, auch wenn Bayer sagt oder davon ausgeht, muss man sagen, dass die Vorwürfe haltlos seien. Man werde das alles noch prüfen, genau studieren, aber Bayer-Aktien trotzdem 2,5% tiefer. Und das hat ja jetzt wirklich eine ganz neue Qualität. Es geht mal nicht um Glyphosat, wo ja auch knapp 14.000 Klagen anhängig sind, sondern um diese Chemikalie, die Gewässer verseucht haben soll. Und zwar vor Jahrzehnten. Man darf gespannt sein, wie das jetzt ausgeht.
Auch nicht so ein gutes Monatsende hat Wirecard, da gibt es neue Vorwürfe.
Ja, gerade haben sich die Aktien erholt und zwar kräftig und jetzt tauchen sie schon wieder ab und zwar ebenfalls kräftig. Wirecard ist mit einem Minus von knapp 8% mit Abstand größter DAX-Verlierer. Im Handelsblatt ist zu lesen, dass eine Bande mutmaßlicher Anlagebetrüger in Wien und Sofia einen Teil ihres Zahlungsverkehrs über die Wirecard-Bank abgewickelt haben sollen. Bisher gibt es wohl noch keine Ermittlungen, aber an der Börse schrillen mal wieder die Alarmglocken.
Hätten Sie ausnahmsweise auch einen DAX-Wert mal im Plus?
Ich habe einen, Vonovia. 1,5% höher, der Immobilienkonzern und auch im MDAX Immobilienaktien sehr gefragt.
Der Kurs des Euro?
Der Euro ist etwas gestiegen auf einen $11,70 und es gibt wirklich beunruhigende Signale am Anleihemarkt. Die Rendite für 10-jährige Anleihen ist auf ein Rekordtief von minus 0,21% gefallen. Das heißt, Investoren zahlen dem Bund Geld fürs Schuldenmachen und zwar nicht zu knapp.
Der Goldpreis dann als Schlussdatum.
Ja, Gold auch gefragt und steigt um gut $20 auf 1.302 Dollar.
Dorothee Holz war das mit dem Börsenbericht und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute mit Michael Köhler. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.